denke ich mir, aber jetzt, ich will jetzt mal umgekehrt sagen, wie sehen das jetzt die Demokraten und wie wollen die das handhaben? Ich erinnere nochmal daran, die sagen zum Populismusvorwurf der Demokraten an ihre Adresse, ist kein Vorwurf, genau das ist es. Ihr Schwächlinge, ihr benutzt immer Sachzwänge als Entschuldigung, nichts da, ihr geht mit eurer Macht nicht gescheit um. In all den Fällen, Wirtschaft, Sozialpolitik, Außenpolitik, Ausländerpolitik, steht nämlich die NPD auf dem sehr rigorosen Standpunkt, dass es nicht sein kann, nicht sein darf, dass die eingesetzten Mittel, Kapitalismus, Volk als Ressource, Souveränität nach innen und außen, nicht den gewünschten Erfolg garantieren. Zum Kapitalismus sagen sie als Mittel ja, aber zugleich schließt das faschistische Ja ein, dass er gefälligst ohne das auskommen soll, was sie daran stört. Fremdarbeiter, fremde Waren, fremdes Kapital. Sie sind für weltweite Erfolge der deutschen Nation. Aber bitteschön, ohne dass die deutsche Nation sich mit anderen Souveränen ins Benehmen setzen, also ein Stück ihrer Souveränität preisgeben müsste. Sie sagt ja zum nationalen Volk als Ressource, da sowieso dreimal ja, aber sie sagt, Knappheit an der Volksressource wird auf keinen Fall kompensiert durch, wie hieß es früher, Gastarbeiter, sondern da werden Zuchtbogen und Mutterschaftsorden ausgelobt. Wie hießen sie?
Mutterkreuz,
genau. Übrigens, das moderne Mutterkreuz gibt es auch ausgerechnet der Präsident von Sachsen, der sich fürchterlich aufgeregt hat über den Begriff Bombenholocaust seiner NPD-Fraktion, seiner in Anführungszeichen, klar, hatte eine Woche vorher, ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, die Deutschen sterben aus, fürchterlich, fürchterlich, ich bin für Einführung von Familienwahlrecht. Wie geht Familienwahlrecht? Familienwahlrecht heißt, je mehr Kinder, desto mehr Stimmen. Das ist das demokratische Mutterkreuz. Klasse, ne? Und der regt sich über NPD auf. Witzig. So, zusammengefasst. Faschisten idealisieren. Was ist das Prinzip davon? Idealisieren die politische Macht und die Freiheit politischer Macht. Macht ist doch, sagen sie, Freiheit für unseren politischen Willen und zwar ganz grenzenlos und ganz unbedingt. Faschisten sind deshalb Extremisten, Fanatiker der Souveränität der Macht. Sie bestehen unbedingt durch den Einsatz ihrer Macht, versuchen zu erzwingen die Identität von Absicht und Ergebnis, von Wollen und Erfolg. Demokraten dagegen setzen auf den Realismus politischer Macht, nicht aus Bescheidenheit und nicht aus Ohnmacht, sondern aus der Kenntnis der Bedingungen, die ihnen ihr Erfolgsmittel Kapitalismus, wenn es denn tatsächlich als Erfolgsmittel fungieren soll, diktiert. Ihr Realismus schließt ein, dass man es natürlich notwendigerweise mit den Schranken dieses Mittels in Sachen Erfolg immer wieder zu tun bekommt. Faschisten, nochmal dagegen gesetzt, halten die Macht ganz allein für die Garantie dafür, dass ihr politisch-nationaler Wille Wirklichkeit wird. Das als Zusammenfassung des dritten Kapitels. Es bleibt noch eine Sache offen, ich glaube, das schaffe ich doch noch. Ich habe ein bisschen was weggelassen. Das ist der Begriff. Das ist der theoretische Begriff der Differenz und der Gemeinsamkeiten demokratischer und faschistischer Politik. Damit ist geklärt, damit ist begründet meine Hauptthese, warum Demokraten Faschisten nicht kritisieren können, warum sie allenfalls verbieten können. das auch gelegentlich tun und auch wollen. Die Antwort nochmal schlicht zusammengefasst ist das, was ich am Anfang gesagt habe, in der Tat in den Grundprinzipien. In den Grundprinzipien sind sie beide Fanatiker der nationalen Sache. Nur im Einsatz der Mittel unterscheiden sie sich nach dem Realismus des sich Einlassens auf dieses Mittel und dem Fanatismus, dieses Mittel ganz und unbedingt und grenzenlos nur nach nationalen Kriterien zu praktizieren. Es wäre also durchaus angebracht, mal zu fragen, wenn das der Begriff der Differenz und der Identität ist, wie setzt sich denn heute sowas durch? Wie gibt's denn das heute? Das sind immer noch zwei Sachen. Zwei Sachen nicht in dem Sinne, die Durchsetzung ist was ganz anderes, sonst wäre es ja nicht die Durchsetzung. In der Durchsetzung, wie es passiert, muss ich das, was ich gerade erklärt habe, immer wiederfinden können oder umgekehrt in der Durchsetzung, die Durchsetzungskriterien kann ich gerade erklären aus dem, was ich gerade in Teil 2 und 3, Kapitel 2 und 3 erklärt habe. Ich mache dieses Kapitel, wie gibt es denn das heute? Wie ginge faschistische Politik heute? Auch deswegen, weil da, glaube ich, die Hauptdifferenz zu großen Teilen der deutschen Antifa liegt. Also die Frage mal ernst genommen und ernst gestellt. Letztes Kapitel. Eine Antwort wäre bestimmt falsch auf diese Frage. Wie ginge heute faschistische Politik? Das wäre die Antwort, naja, da muss man halt den Hitlerfaschismus von 33 bis 45 1:1 auf das Jahr 2005 übertragen. Was gibt es denn da für ein Problem? Doch ganz einfach, KZs für Türken, Farbige, vielleicht auch noch ein paar Juden, die hier rumlaufen. Umstellung der Wirtschaft gleich auf Kriegswirtschaft. Anzettelung. Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs durch Aufkündigung sämtlicher zwischenstaatlichen Zusammenhänge und so weiter. So ungefähr muss das in den Köpfen bestimmter Antifas aussehen, weswegen sie ja immer noch im Faschismus den Hauptfeind hierzulande entdecken. Übrigens, sie machen damit, obwohl sie es immer vehement bestreiten, ich streite mich ja oft genug mit Antifas, sie machen damit, ob sie wollen oder nicht, Reklame für den demokratischen Kapitalismus. Ihre Argumentation einfach dadurch, dass sie Antifas sind, ist die Parteinahme für ein Komparativ. Demokratie nicht gut, aber Faschismus immer noch schlimmer. Natürlich haben wir an Demokratie, sagt jeder Antifa-Mensch im Brustton der Überzeugung, was auszusetzen. Aber was da kommen könnte in Gestalt des Faschismus, das ist immer noch viel schlimmer. Und wer so argumentiert, macht im Namen des noch Schlimmeren, ob er will oder nicht, Reklame für das kleinere Übel Demokratie. Also diese 1:1 Übertragung kann es nicht sein. Das kann es deswegen schon nicht sein, weil auch faschistische Politiker, da muss man einfach mal ein bisschen in deren theoretische Debatten rein, die führen theoretische Debatten reinhorchen, weil auch faschistische Politiker mitbekommen haben und Theoretiker mitbekommen haben, dass ihre geliebte Heimat Deutschland heute ziemlich anders dasteht als 1933. Machen wir ganz kurz den Vergleich, den niemand übersehen kann, den man unterschiedlich deuten kann, aber sachlich nicht übersehen kann. 1933, Deutschland lag politisch, national, international und ökonomisch am Boden. 2005, 60 Jahre nach Kriegsende, die 60 Jahre werden als eine reine Erfolgsgeschichte. Und zwar, wenn man die Maßstäbe nationaler Politik teilt, durchaus zu Recht als Erfolgsgeschichte gefeiert. 1933, 50 Jahre nach Kriegsende, Versailles war noch in Kraft, Reparationen musste gezahlt werden, Deutschland hatte Gebiete abgetreten und so weiter. Wirtschaftskrise gerade kurz vorbei, mit den entsprechenden ökonomischen Verheerungen, gerade im Bereich der lohnabhängigen Klasse, aber auch im Bereich des Kapitals, darf man nicht unterschlagen. Klassenkämpfe in der Weimarer Republik, kommunistische Arbeiterbewegung, all das gab's und fällt unter den Oberbegriff Weimarer Republik hat den Faschismus hervorgebracht. Ausgangspunkt also, das war für Nationalisten alles ein Urteil oder das Material für das Urteil, Deutschland liegt am Boden. So haben es die Faschisten gesehen und so haben es alle demokratischen und alle monarchischen, alle anderen Parteien gesehen, die Kommunisten, über die will ich jetzt mal nicht reden. Die haben es alle so gesehen und haben alle versucht, daran was zu machen und irgendwann haben die Wähler gesagt, nö, dann sollen es halt die auch mal versuchen. Die wollen dasselbe. Ja, habe ich ja gesagt, in der Tat, dasselbe bloß anders. Heute, 60 Jahre nach Krieg, ich habe gesagt, eine einzige Erfolgsgeschichte für diejenigen, die die Maßstäbe dieser Nation teilen möchten, die Teilung überwunden, erfolgreicher Revanchismus deutscher Politik, 89, die Früchte nach Hause getragen, kann man einfach mal sagen. Der Erfolg des Revanchismus geht weiter, ganz Osteuropa, demnächst bis hin nach Georgien, soll Teil der Europäischen Union werden. Ökonomisch hat es Deutschland mit seiner D-Mark zur führenden europäischen Wirtschaftsmacht gebracht, hat mit der D-Mark die Strukturen von Europa ökonomisch die Einführung des Euro vorbereitet, der Währung, die jetzt in der Lage ist, in der Tat dem Dollar als Weltgeld Konkurrenz zu machen. Deutschland ist Exportweltmeister weiterhin, fällt auch unter Erfolgsgeschichte, genauso wie dass Deutschland Teil immer noch des größten Militärbündnisses ist und es fällt auch für überzeugte Nationalisten, demokratische Nationalisten unter die Erfolgsbilanz, dass der Kommunismus Weltmacht und als politische Partei im Innern keine Rolle mehr spielt. Feiern übrigens die Faschisten genauso wie die Demokraten. Sie feiern auch, dass Klassenkämpfe einseitig zu Ungunsten der Arbeiterklasse, leider mit Hilfe der Gewerkschaft, entschieden sind, sozialer Friede herrscht und so weiter und so fort. Das ist die Erfolgsbilanz der Nation. Wie gesagt, das ist Neofaschisten nicht entgangen. Das kann ihnen nicht entgangen sein. Deswegen ist nicht verwundern darf, dass sie auch in ihren aktuellen Programmen nachzulesen bei NPD, DVU und Republikanern erst recht in der Kritik des demokratischen Umgangs mit dem Erfolgsmittel Kapitalismus, Stichwort Überfremdung muss weg, durchaus inzwischen zurückhaltender geworden sind. Sind durchaus inzwischen zurückhaltender geworden. Weder erteilen sie der Öffnung der nationalen Ökonomie zum Weltmarkt eine Absage, noch wollen sie das kapitalistische Gewinnprinzip ganz dem nationalen, der nationalen Raison unterwerfen. Weder befürworten sie ein Programm, das alle Deutschen, das allen Deutschen Arbeitsplätze verschafft, das mit Arbeitslosigkeit durch Arbeitsdienst sofort aufräumt. Noch erklären sie das raffende Finanzkapital zu einer Deutschland zersetzenden Macht, sondern halten inzwischen auch setzen darauf, dass das Finanzkapital wichtig ist für den Kredit fürs produktive Kapital. Wenn man sich anschaut, nicht nur das Programm, sondern wenn man sich anschaut, was sie so Politik betreiben, etwa im Sächsischen Landtag, wo sie das umsetzen als Opposition. Und es ist nichts falscher, diese Belege, die ich jetzt bringe, zu subsumieren unter die hätten Kreide gefressen. Sie würden, seien Demagogen, die ihre wahren Ziele verbergen würden. Sie würden sich hinter demokratischen und sozialistischen Parolen kamen. Nichts falscher als das wäre ja auch absurd. Warum sollte eine Partei für sich Reklame machen mit Politik, die sie gar nicht betreiben will? Besseres Mittel, Wähler loszuwerden, könnte es gar nicht geben. Im Sächsischen Landtag beispielsweise kündigen sie nicht die demokratische Familienpolitik auf und sagen, so sterben die Deutschen aus, das muss prinzipiell geändert werden, sondern wollen bloß das Erziehungsgeld erhöhen. Wie die Opposition auch. Sie wollen nicht Unternehmen konfiszieren und auswärtiges Kapital aus dem Land jagen, sondern fordern zur Rettung der Unternehmen in Sachsen eine Verdoppelung der Fördermaßnahmen. Sie führen nicht den Arbeitsdienst für alle Arbeitslosen ein, sondern fordern im sächsischen Parlament, dass Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen verstärkt zu fördern sind. Alles Sachen, an denen man nicht nur das Konstruktive entdeckt, sondern wo man auf den ersten Blick überhaupt nicht den Zusammenhang mit dem Faschismus entdeckt. Den entdeckt man wirklich nur, wenn man sagt, ja, das ist doch ganz klar, dass Neofaschisten angesichts der Erfolge der demokratischen Politik im Einsatz des Mittels Kapitalismus ein bisschen zur Besinnung gekommen sind und ihren nationalmoralischen Rigorismus, alles Undeutsche gehört, rausgeschmissen und zerstört, genauso wie ihren Idealismus der Freiheit der politischen Macht, der darin besteht, die Macht gnadenlos genau dafür einzusetzen, etwas zurücknehmen und ihn relativieren an der Erkenntnis, das sind doch Mittel, die haben doch Deutschland vorangebracht. Das ist der Grund, warum die Relativierung an den Erfolgsmitteln durchaus ein Moment faschistischer Politik heutzutage ist, weswegen man sie in der aktuellen Politik, zum Teil auch in der Programmatik, fast wirklich nicht mehr unterscheiden kann von dem, was Demokraten in Regierung und Opposition fordern. Eine Ausnahme gibt es immer. Eine Ausnahme machen sie immer. Und daran kann dann auch irgendwie Hinz und Kunz sie dann doch wiederum erkennen. Das ist die Abteilung der Ausländerpolitik. Da halten sie an dem Satz fest, die deutsche Volkssubstanz soll erhalten bleiben. Ausländern ist die Rückkehr in ihre Heimat zu erleichtern. Erleichtern ist ja der diplomatische Wortlaut für das, was sie vorhaben. So schwer sie sich also tun, in Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaftspolitik, Bündnispolitik, Militärpolitik, Beweise des nationalen Untergangs zu entdecken. 1933 war das einfach. Heute fällt das schwer. Als gestandene Faschisten entdecken sie in der Ausländerfrage, also in der Durchrassung des deutschen Volkskörpers, in der Ruinierung der allerersten Ressource für alle innen- und außenpolitischen Aktivitäten des Nationalstaats, das deutsche Volk, darin entdecken sie immer noch eine Abweichung und darin machen sie ihren Verdacht gegenüber der Demokratie, er sei ein Volksverräter, immer noch fest. Zusammenfassung des Ganzen. Meine Frage hieß, warum können Demokraten die Faschisten, die Neofaschisten nicht kritisieren? Ich glaube, die Behauptung vom Anfang eingelöst zu haben, deswegen nicht, weil sie in neofaschistischer Politik an den Maßstäben neofaschistischer Politik zugleich einfach nichts zu kritisieren haben. Sie entdecken den faschistischen Gehalt dieser Politik nicht, weil sie deren Grundsätze teilen. Sie teilen deren Grundsätze, ich nenne sie nochmal, Deutschland braucht eine dem Nationalen verpflichtete Wirtschaft, eine Freiheit von auswärtiger Hegemonie und einen von allen Fremden gereinigten Volkskörper. Und der letzte Punkt ist der, an dem heute noch Differenzen festzumachen sind. Auch daran, dass NPD und Demokratie, also Neofaschisten und Demokratien, diese identischen Prinzipien durchaus unterschiedlich propagieren, lassen sich keine Differenzen festmachen. Darin liegt auch nicht der Grund für das immer noch öffentlich ausgetragene Zerwürfnis und die jeweiligen Verbotsforderungen. Demokraten können an der differierenden Weise der Verfolgung nationaler Ziele wirklich nur noch Varianten bürgerlicher Politik, das ist sie ja nun mal auch, entdecken, deren einzelne Bestandteile sie nicht als, vielleicht nicht als ernst gemeinte Politik, aber als Vorwurf von der Opposition jeden Tag zu hören bekommt. Ich erinnere an das Merkel-Zitat, 5 Millionen Arbeitslose sind unpatriotisch. Es kommt noch etwas hinzu, dass die Differenzen im Mitteleinsatz noch weiter verschwinden lässt. Ich nehme Bezug auf mein letztes Argument, auch Faschisten ziehen Konsequenzen aus der